Ja, schönen guten Morgen auch nochmal von mir an alle, die ich nicht persönlich begrüßt habe. Wir freuen uns mal wieder in Bützow zu sein, auch wenn wir heute in etwas abgeschwächter Form hier sind. Schöne Grüße von meiner Frau und von Florian. Die bereiten sich ein bisschen darauf vor, dass Florian heute noch auf Klassenfahrt fährt. Und da ist ein bisschen was zu erledigen. Schöne Grüße auch von der Margaretenstraße, von den Geschwistern aus Rostock. Darf ich euch auch weitergeben. Wer mit hochrangigen Persönlichkeiten kommunizieren und Umgang pflegen möchte, also mit Personen aus Politik, mit Personen aus Adel, Diplomatie oder von mir aus auch aus dem Top-Management, der sollte sich strikt an traditionelle Kommunikationsformen halten und so gewisse Etiketteregeln beachten. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Umgang mit solchen Leuten hattet. Als einfacher Mensch unter solchen Prominenten überhaupt Gehör zu finden, gilt es sich möglichst respektvoll zu verhalten, sich auf so ein Gespräch mit so einer Person gut vorzubereiten und mit viel Prägnanz aufzutreten. Besonders wichtig ist in dem Zusammenhang auch die korrekte Anrede und die Verwendung des richtigen Titels so einer hohen Person. Man sollte natürlich die Höflichkeitsform wahren, beim Sie bleiben und sich beispielsweise nur hinsetzen, wenn man ausdrücklich dazu aufgefordert wird. Körperliche Distanz einhalten. Alles das sind so die ungeschriebenen Etiketteregeln, die es einzuhalten gilt. Da es nun gar nicht so selten ist, dass prominente Personen auch den ein oder anderen Hektar Wald besitzen, habe ich beruflich manchmal auch mit solchen Leuten zu tun. Da ist zum Beispiel ein Firmenboss, der euch mit Sicherheit durch den einen oder anderen Skandal, der durch die Medien ging, auch bekannt wäre. Ich darf ihn hier natürlich aus Datenschutzgründen nicht nennen, ist klar. Und da sind aber auch lokale Politiker manchmal oder der ein oder andere Mensch aus dem Adel, der dann mit dieser oder jener Angelegenheit zu uns ans Forstamt herantritt. Und wenn ich dann mit Personen zu tun habe, die auch heute noch in ihrem Namen so Titel wie Graf oder sogar Ritter tragen, mit so einem hatte ich mal zu tun, dann fühle ich mich so ein bisschen wie im Sonntagsmärchen aus dem Kinderkanal. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich muss schon zugeben, ich bin in puncto Etikettewahn und Umgang mit höher gestellten Persönlichkeiten nicht so ganz der richtige Ansprechpartner. Natürlich bemühe ich mich, jedem Menschen respektvoll zu begegnen, keine Frage. Aber die Bauchpinselei einiger wichtiger Personen, die liegt mir ehrlich gesagt nicht ganz so. Aber es gibt Menschen, die mögen sowas und es gibt auch Menschen, die geben ihr Wissen über die Etiketteregeln im Umgang mit höher gestellten Persönlichkeiten gerne an andere weiter. Da werden dann Benimmkurse angeboten oder es gibt sogar Etiketteakademien, bei denen man sich anmelden kann, wenn man vielleicht mal die Gelegenheit hat, einen hohen Politiker zu treffen oder im Vorfeld des Besuchs eines Königshauses oder so. Nun wollen wir heute Morgen natürlich nicht darüber nachdenken, wie wir prominenten Menschen begegnen können, sondern wir wollen uns einmal das Thema ins Geistliche übertragen und mit der Frage auseinandersetzen, gibt es sowas eigentlich auch für uns Christen, für uns neutestamentliche Gotteskinder, gibt es da auch Benimmregeln oder Etiketteregeln für unser Gespräch, für unsere Audienz bei Gott, dem Vater? Und dazu ist mir ein Bibeltext wichtig geworden, den wir zu Beginn der Predigt mal gemeinsam lesen wollen. Also wer eine Bibel hat, dem mache ich ruhig Mut, mit reinzugucken und mitzulesen. Und zwar geht es mir um einen Text aus Matthäus, aus dem 6. Kapitel, um die Verse 5 bis 15. Die meisten von euch werden diesen Text kennen und Passagen von diesem Text ganz bestimmt auswendig kennen, denn dieser Text umfasst auch das sogenannte Vaterunser-Gebet. Wir gucken mal zunächst in den Text. Matthäus 6, die Verse 5 bis 15. Da redet Jesus also zu einer Menge Menschen, die ihn umringen und die zuhören und sagt zu ihnen, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler. Denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redenwillens erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehung vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehung auch nicht vergeben. Bis dahin mal der Bibeltext, über den wir jetzt ein bisschen nachdenken wollen. Nun sind viele neutestamentliche Christen, also Gläubige, wahrscheinlich schnell versucht, unsere eben gestellte Frage, also gibt es auch für uns gewisse Regeln im Gebet zu Gott mit einem klaren Nein zu beantworten. Christus hat den Weg zum Vater doch freigemacht. Der Tempelvorhang ist von oben nach unten zerrissen und damit kann jeder, der an Jesus als diesen Sohn Gottes glaubt, doch vor das Angesicht des Vaters treten und ihm sein Gebet entgegenbringen. Ja, das ist soweit auch richtig und daran gibt es gar nichts auszusetzen. Aber unser eben gelesener Bibeltext macht doch deutlich, dass es eine gewisse Form für ein christliches Gebet, das vor Gott angenehm ist, dennoch zu geben scheint. Und darum nimmt Jesus uns als seine Jünger jetzt in eine kleine Gebetsschule hinein und sagt im Vers 5, so haben wir es eben gelesen, und wenn ihr betet, sollt ihr, Jesus gibt uns also einen Etikettekurs für unsere Audienz beim Vater, für unser Gespräch mit dem himmlischen Vater. Und weil das, was Jesus uns hier über das Gebet lehrt, am Ende doch weit hinausgeht über das bloße Reden mit Gott, habe ich die Überschrift für die heutige Predigt mal folgendermaßen gewählt. Die Überschrift, also unser Thema heute lautet, das christliche Gebet mehr als nur Reden mit Gott. Darum soll es uns heute mal gehen. Das christliche Gebet mehr als nur Reden mit Gott. Wie ihr es von mir schon kennt und mittlerweile wahrscheinlich gewohnt seid, wollen wir uns den Textinhalt mal erschließen und etwas näher arbeiten, indem wir drei Fragen an den Text richten. Nämlich wir wollen zuerst mal der Frage nachgehen, wie sollen wir beten? Das ist die erste Frage, die wir klären wollen. Zweitens wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, was sollen wir beten? Was ist der Inhalt dessen, was wir vor Gott bringen sollen? Und drittens wollen wir uns dann auch noch kurz fragen, warum sollen wir eigentlich beten? Warum ist das Gott wichtig, dass Christen die Nähe zu ihm suchen und mit ihm ins Gespräch kommen? Wie, was, warum? Drei W-Fragen, die uns durch die Predigt führen sollen. Kommen wir zu unserer ersten Frage. Wie sollen wir beten? Ich glaube, diese Frage beschäftigt die Menschen im Grunde genommen, seitdem es beim Sündenfall zum Bruch zwischen Gott und seinen Geschöpfen kam. Seit dieser dunklen Stunde des Einbruchs der Sünde in diese Welt fragen Menschen im Grunde genommen, und das ist Ausdruck in allen Religionen, meinem Empfinden nach, wie können wir mit einem sich vor der Sünde verhüllenden Gott überhaupt noch in Kontakt kommen? Wie kann man ihn erreichen? Was muss man tun, damit so ein Gebet nicht nur an die Ohren Gottes kommt, sondern auch an sein Herz und das Herz Gottes möglichst in Bewegung setzt? Denn eines wird im Blick auf Gott ganz offensichtlich. Gott ist in dieser Welt gar nicht so einfach zu entdecken. Wenn Menschen in meinem Umfeld sich in der Welt umschauen und angesichts der Not und des Elends, das sie sehen, Ukraine-Krieg, Konflikt im Nahen Osten und so weiter und so fort, sich entsetzt fragen, wo Gott bei all dem ist, muss ich ehrlich sagen, ich kann diese Frage schon nachvollziehen. Und diese gefühlte Gottesferne um uns herum, das ist nicht ein Argument von Menschen, die Gott ablehnen und partout nicht an ihn glauben wollen, sondern eine empfundene Gottesferne um uns herum in dieser Welt ist durchaus real. Und darum sagt Jesus auch hier im Vers 6, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Gott ist im Verborgenen. Und liebe Gemeinde, daran leidet diese Welt, dass Gott sich angesichts des menschlichen Ungehorsams gegen ihn aus der Menschenwelt ein ganzes Stück weit zurückziehen musste. Zurückziehen musste, weil er keine Gemeinschaft mit der Sünde haben kann. Wir wissen aus den alttestamentlichen Büchern, vor allem aus den Mosebüchern, dass das von Anbeginn der Schöpfung anders gedacht war und anders gelebt wurde. Da lesen wir, dass Gott in der Kühle des Abends durch den Garten Eden wandelte und dann konnte Adam und Eva vor sein Angesicht treten. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir kommen zu Gott, sehen ihn von Angesicht, können ihm sagen, was wir erlebt haben, können unsere Fragen an ihn richten und Gott beantwortet sie dann von Angesicht zu Angesicht. Was muss das herrlich gewesen sein im Paradies? Aber dann kam, wie ich schon erwähnt habe, der Einbruch der Sünde und damit die Trennung der Menschen vom göttlichen Vater. Und plötzlich wurde alle Kontaktaufnahme zu Gott, alles in Beziehung treten, unheimlich schwer bis fast unmöglich. Und liebe Gemeinde, das ist die Realität vom Sündenbeginn, vom Sündeneinfall an bis in unsere heutige Gegenwart. Das zieht sich durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch. Und ich glaube, es ist auch wichtig für uns Christen, dass wir diese Wirklichkeit zunächst erst einmal anerkennen. Und um unsere Glaubwürdigkeit auch vor den Nichtgläubigen nach außen nicht zu verlieren, auch offen damit umzugehen. Das ist Wirklichkeit. Gott ist im Verborgenen. Ich weiß, dass manche christliche Kreise so tun, als wäre das nicht wahr. Und manche glauben, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, könnten wir Gott nahe sein, als wären wir schon im Himmel. Und dann wird alles, was man erlebt und was sich um einen herum ereignet, als Zeichen und Reden Gottes gedeutet. Und es geht so weit, dass manch ein Christ mir erzählt hat, dass er Gottes Anwesenheit sogar körperlich spürt. Ich will das nicht ganz in Abrede stellen. Natürlich mag es besondere Situationen geben, in denen es auch besondere Gotteserfahrungen und Erlebnisse gibt. Das glaube ich auch. Aber liebe Gemeinde, der christliche Alltag, das tägliche Glaubensleben ist das jedenfalls nicht. Das ist nicht der Standard in unserer Nachfolge, dass wir Gott immer und überall absolut spüren. Und manchmal können auch wir Christen uns bestimmte Dinge einbilden, vielleicht weil wir uns viel zu stark auf das Gott erleben und spüren wollen fokussieren. Und dann wird, wie wir es so schön ausdrücken, oft der Wunsch der Vater des Gedanken. Das gibt es auch in christlichen Kreisen, da sind wir nicht vorgefeit. Falls es dir auch schon mal so ging, wie es mir manchmal geht, dass ich daran zweifle, ob ich von Gott angenommen bin, weil ich manchmal über lange Strecken nichts von ihm merke, weil ich das Gefühl habe, dass meine Gebete ihn nicht erreichen, dann kann uns dieser Bibeltext von heute wieder neu ermutigen. Gott ist im Verborgenen. Und auch wenn sein Geist heute schon in uns Wohnung nimmt, in uns, die wir an Jesus Christus glauben, sehen wir vieles dennoch nur verhüllt. Und noch fehlt uns der Blick in die Dimension der Ewigkeit, in die Welt, in der Gott zu Hause ist und in der Gott lebt hinein. Und vor diesem Hintergrund finden eben auch unsere Gebete statt, liebe Geschwister, und unser Reden mit Gott. Also wenn euer Hartmut mit seiner Frau spricht, dann antwortet sie ihm wahrscheinlich hörbar, möglichst sofort. Und selbst wenn sie manchmal nicht antwortet, kann Hartmut das noch durch ihre Mimik und Gestik ableiten, was sie von seinem Gespräch hält und was sie dazu zu meinen hat. Er kann also eine Reaktion wahrnehmen. Beim Reden mit Gott ist das in den allermeisten Fällen doch ein bisschen anders. Wir beten und meistens passiert dann oft erst einmal gar nichts. Und dann redet Gott zu seiner Zeit auf unterschiedlichste Art und Weise zu uns, die wir versuchen, auf sein Wort zu hören. Das können Gespräche mit Menschen sein, dass Gott jemand durch den Heiligen Geist uns entgegenführt, der uns einen Hinweis gibt, eine Antwort auf eine Frage, die uns beschäftigt. Gott kann durch unser Gewissen mit uns reden, kann uns zu diesem oder jenem Sachverhalt einfach innere Klarheit geben auf einmal. Gott kann schenken, dass sich die ereignenden Umstände so führen, dass es eine Antwort auf unsere Fragen an ihn sind. Gott kann uns Frieden ins Herz geben und Gott hat viele andere Möglichkeiten, mit uns zu reden. Durch die Verhüllung Gottes, so scheint es mir, neigen auch wir frommen Menschen hin und wieder zum falschen Verhalten, was das Beten betrifft. So gibt es Gläubige, die Gott als Gesprächspartner einfach aus den Augen verlieren, sagt Jesus im Vers 5. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wen Jesus genau hier meint, lässt unser Bibeltext ungeklärt. Ich habe ja so ein bisschen die Vermutung, dass er von den Pharisäern und Schriftgelehrten seiner Tage spricht. und die vor Augen hatte. Auf jeden Fall spricht er hier von Menschen, die das Gebet nicht dazu nutzen, um mit Gott in Kontakt zu treten, sondern die durch öffentliches Beten ihre Frömmigkeit unter ihren Mitmenschen zur Schau stellen wollten. Also Menschen, denen es darum ging, unter ihren Freunden und Bekannten als besonders gottesfürchtig und heilig wahrgenommen zu werden. Sie wollten die Anerkennung und die Bewunderung der Leute um sie herum. Darum ging es ihnen. Aber Gott, der die Hauptsache des Gebets sein sollte, der war ihnen ziemlich egal. Die irdische Welt, die sie vor Augen hatten, die war ihnen viel wichtiger als die Welt, in die sie noch keinen Einblick hatten, als Gott. Naja, nun waren die Pharisäer und Schriftgelehrten ja auch keine Gläubigen nach neutestamentlicher Definition, denn an Jesus als ihren Erlöser haben die sicher nicht geglaubt. Es wundert also nicht, dass die beim Beten ihr eigenes Ego in den Vordergrund stellen und bedienen. Aber könnte uns sowas nicht heute auch passieren, in ähnlicher Art und Weise? Vielleicht nicht aus einer so groben Gleichgültigkeit wie diesen Menschen, von denen Jesus hier spricht, das mag sein. Aber ich glaube, ganz und gar gefeit sind auch wir nicht davon, Gott beim Beten aus dem Blick zu verlieren. Denken wir manchmal an das ein oder andere Gebet in unseren Gottesdiensten. Kennen wir nicht auch Gebete, in denen der Beter in Wahrheit versucht, eine Botschaft an die Gottesdienstbesucher weiterzugeben? Vielleicht, weil er der Meinung ist, dass er 2 oder 3 Sätze des Predigers nochmal gerade rücken muss, weil er damit nicht ganz einverstanden ist. Haben wir nicht sowas schon mal erlebt? Und ich merke es bei mir selbst manchmal, dass ich im Gottesdienst Gott aufzähle, was er alles Gutes getan hat, als müsste ich Gott das erzählen und wüsste er das nicht. Du hast deinen Sohn gesandt und der ist für uns gestorben und der ist am dritten Tag auferstanden. Und dann merke ich gar nicht, dass das, was ich sage, eigentlich mehr an meine Mitmenschen gerichtet ist als an Gott. Aber Beten ist Kontaktaufnahme mit dem lebendigen Vater im Himmel. Und darum heißt Beten auch, sich auf Gott hin ausrichten und ihn zum Mittelpunkt unserer Gedanken zu machen. In einer Welt voller Ablenkung und Zerstreuung braucht das natürlich einen Ort der Stille, einen Raum, wo gedankliche Sammlung möglich ist. Und darum rät Jesus seinen Hörern im Vers 6, wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater. Wir haben in der vergangenen Woche am Mittwoch den Geburtstag von meinem Vater gefeiert. 83 Jahre ist er geworden und ich bin wirklich froh, dass ich meine beiden Elternteile noch haben darf. Mein Vater hat sein Leben lang auf der Werft unter großem Lärm gearbeitet und musste schon relativ früh auch ein Hörgerät tragen. Und wenn mein Vater sich mit einer Person unterhält und sie sich beide in einer leisen Umgebung befinden, also keine Störgeräusche haben, dann kann mein Vater sein Gegenüber wunderbar verstehen. Aber wenn mein Vater ein Gespräch zu führen versucht in einer lauten Umgebung, auf einer Familienfeier beispielsweise, dann ist es ihm nicht mehr möglich, sich auf den einzelnen Gesprächspartner zu konzentrieren, der ihm gegenüber sitzt. Und darum, weil die Störgeräusche die Worte des Einzelnen überlagern, sitzen so Menschen mit Hörgeräten auf so lauten Veranstaltungen wie zum Beispiel einer Familienfeier oft auch etwas teilnahmslos da. Vielleicht habt ihr das auch schon mal beobachtet, weil sie einfach nicht verstehen, was der Mensch, der mit ihnen reden will, sagt. Und damit sind sie ein bisschen vom gesellschaftlichen Leben abgeschnitten. So empfindet mein Vater das oftmals. Und ich glaube, so ähnlich müssen wir uns das mit unseren Gebeten auch vor Gott vorstellen. Wenn wir mit dem himmlischen Vater immer nur so nebenbei im Getümmel unseres Alltags kommunizieren, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass so ein Gebet nicht gesegnet ist und dass wir Gottes Antworten auch oft nicht verstehen. Das griechische Wort, das Jesus hier für die Kammer benutzt, das meint im Grunde genommen eine Speisekammer im damaligen hebräischen Haus. Und das war eine Kammer, die hatte eine Tür, die war abschließbar und das war ein Raum, der in der Regel auch keine Fenster hatte. Da war es also dunkel, wenn die Tür zuging. Und damit wird deutlich, dass Jesus hier wirklich von einem echten Rückzugsort spricht. Die Frage ist also, wie gestalten wir heute unsere Gebetszeiten mit Gott? Schaffen wir uns solche Rückzugskammern der Stille oder beten wir immer nur unser kurzes Pflichtgebet hektisch im Auto auf dem Weg zur Arbeit? Der Rat Jesu, sich zum Beten in eine Kammer zurückzuziehen, ist für mich außerdem auch ein Hinweis darauf, dass Gott ein persönlicher Gott ist, der tatsächlich jeden Einzelnen von uns im Blick hat und der dich und mich genau kennt und der uns liebt. Gott ist nicht der Gott von namenlosen Menschenmassen, sondern Gott ist der Gott jedes Einzelnen. Und Gott möchte mit dir und mit mir in eine Kindschaftsbeziehung treten. Und darum, liebe Hörer, macht uns der Text Mut. Geben wir Gott diesen Raum, diesen regelmäßigen Raum der Stille, dass er zu uns reden kann und dass wir mit Gott, unserem Vater, in Kommunikation treten können. Das muss natürlich nicht der Rückzug in die Speisekammer sein. Das muss auch kein anderer bestimmter Ort sein, wo manche sich vielleicht sowas wie so ein Gebetsaltar aufbauen oder so. Das meint Jesus hier nicht. Es muss einfach nur eine Umgebung sein, in der wir in der Lage sind, uns gedanklich zu sammeln und auf Gott zu konzentrieren. Und dann heißt es, Handy wegpacken, Fernseher ausschalten, von mir aus auch die Fenster schließen und dann mit dem himmlischen Vater zu reden beginnen. Weil Gott im Verborgenen ist, stehen auch wir Gläubigen immer wieder mal in der Gefahr, dass wir uns in Zweifel begeben und an der Gegenwart Gottes zweifeln. Gerade wer schon lange für eine augenscheinlich gute Sache betet, für die Errettung seiner Kinder vielleicht oder für das Kennenlernen des richtigen Ehepartners von mir aus, und wer schon lange nicht erhört wird in diesem Gebet, der kommt irgendwann an einen Punkt, wo er sich fragt, hört Gott wirklich Gebet? Gibt es ihn vielleicht doch gar nicht? Nein, nein, sagt Jesus, zweifelt nicht bloß, weil von Gott in dieser Welt so wenig wahrnehmbar ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, sagt Jesus hier, der wird dir vergelten im Vers 6. Also ob du es merkst oder ob du gar nichts von Gott spürst, es ist Realität, weil Jesus es sagt, Gott sieht deine Anliegen und Gott hört dein Gebet. Und der aufrichtige Beter wird von Gott Segen empfangen. Nicht, weil er so fleißig auswendig gelernte Gebetsformeln geplappert hat, sondern weil der aufrichtige Beter sich kindlich an seinen Vater wendet und sich nach echter Beziehung zu ihm sehnt und sucht. Ich glaube nicht, liebe Hörer, dass das Vergelten, von dem Jesus hier spricht, eine hundertprozentige Erfüllung unserer Gebetsanliegen ist. Das meint Gott hier nicht. Aber Gott wird jedes Gebet am Ende irgendwie beantworten und segnen, auch wenn es vielleicht nicht genau das ist, was wir uns von Gott wünschen. Aber Gott wird eine Antwort geben, mit der wir zufrieden sein können. Wie sollen wir beten? Aufrichtig auf Gott hin ausgerichtet. Zurückgezogen aus dem Lärm des Alltags, damit wir in der Stille mit Gott reden können. Und dann nicht in vielen sinnlosen Worthülsen, sondern unsere Anliegen präzise und klar und kurz und knapp formuliert. So wünscht Gott sich unsere Kommunikation. Nun kommen wir zur zweiten Frage. Was sollen wir beten? Was gehört in so ein Gebet, in so ein Gespräch mit unserem himmlischen Vater? Oft überfallen wir Gott ja gleich beim Beten mit unseren Anliegen, die wir alle so haben, und mit unseren Wünschen, die wir an Gott herantragen. Überhaupt sind es ja häufig die unerfüllten Wünsche von Menschen, die sie ins Gebet hineinführen. Und Jesus beginnt sein Beispielgebet, das sogenannte Vaterunser, jedoch ganz anders. Hier heißt es im Vers 9, dass Jesus zunächst erst einmal sagt, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Also bevor Jesus überhaupt damit beginnt, irgendeine Bitte vor Gott zu bringen, möchte er klarstellen, dass alles, was jetzt im Folgenden von ihm als Wunsch vorgetragen wird, unter den Rahmen des göttlichen Willens, des väterlichen Willens gestellt ist. Ja, auch Christen dürfen Träume für dieses irdische Leben haben. Auch Christen dürfen Wünsche äußern für das Diesseits Gott gegenüber. Doch Christen stellen ihren Willen nicht über den ihres Gottes, sondern unter den göttlichen Willen. Denn im Herz eines Christen hat es einen Herrschaftswechsel gegeben. Da regiert nicht mehr das eigene Ich, sondern da hat Gott wieder die Lebensführung übernommen. Gott ist also nicht der Erfüllungsgehilfe von uns Menschen, der irgendwo auf der Straße des Lebens auf unserem Beifahrersitz sitzt und nur darauf wartet, dass wir unsere Wunschtasten wie an einem Automaten drücken, damit er uns das geben kann, was wir uns wünschen. Nein, Gott hat schon den Anspruch, auf dem Fahrersitz unseres Lebens zu sitzen und das Steuer zu übernehmen. Und das, liebe Gemeinde, spricht sich ganz leicht aus in so einem Gebet, in so einer Gebetsvorlage, aber das lebt sich im Alltag unheimlich schwer. Wisst ihr, ich werde morgens manchmal wach, ich bin kein guter Beter, für mich ist das wirklich eine Gebetsschule. Und dann liege ich in meinem Bett, befehle mich für diesen Tag Gott an und dann merke ich plötzlich, wie schwer es mir fällt, dass mir dieser Satz über die Lippen kommt, dein Wille geschehe. Denn was ist, wenn Gottes Willen meinen Vorstellungen vom Alltag ganz entgegenstehen? Stellt euch mal vor, was ist, wenn Gottes Wille es ist, dass ich in eine schwere Prüfung hineinkomme, da habe ich gar keine Lust drauf zu leiden. Aber darin zeigt sich die geistliche Reife eines Christen, dass er in allem bereit ist und fällt es uns noch so schwer zu sagen, über allem, was ich mir wünsche, steht dein Wille, o Herr. Gott, was du willst, soll am Ende geschehen. Und jetzt erst im zweiten Schritt beginnt Jesus damit, seine Anliegen vor den Vater zu bringen, Vers 11. Unser tägliches Brot gib uns heute. Jetzt hat also auch unser Bitten einen Raum. Die vielen kleinen und großen Sorgen unseres Lebens dürfen wir nun von Gott vor Gott bringen. Und ich glaube, dass Jesu Bitte um das tägliche Brot hier beispielhaft für alles steht, was wir im irdischen Leben nötig haben und was uns bewegt. Und die Bitte um die tägliche Versorgung, die schließt natürlich alle Anliegen um unsere beruflichen Tätigkeiten, um unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, um unsere Sorgen über die Entwicklung unserer Kinder und vieles andere mehr mit ein. Denn auch wenn wir für den Erfolg in unserem Leben noch so hart gearbeitet haben, wissen wir, dass am Ende in allen Lebensbereichen über Erfolg oder Misserfolg letztendlich allein Gottes Gnade entscheidend ist. Ob Menschen das nun anerkennen oder ob sie es verleugnen. Wenn jemand Erfolg hat, auch die Ungläubigen, dann ist es ihnen von Gott gegeben. Was würde das viele fleißige Ackern und Wirtschaften des Bauern nützen, wenn Gott das Wetter nicht segnet, beispielsweise? Die Ernte wäre dahingegeben. Was würde den Schülern, Caroline, das viele Lernen in der Schule helfen, wenn Gott das Verstehen nicht schenkt? Du kannst lernen und begreifst es nicht. Du kriegst keine guten Ergebnisse. Egal, ob wir Menschen es wahrhaben wollen oder nicht, jeder Erfolg ist uns von Gott geschenkt. Und wir Kinder Gottes dürfen unseren Vater immer wieder neu um das Gelingen unseres irdischen Lebens bitten. Und das tägliche Tun auch um das Gelingen für die weltlichen Arbeiten, in die wir ja eingebunden sind. Ein weiteres Anliegen im regelmäßigen Gebet eines Christen sollte auch die Bitte um Vergebung der Sünde sein. Das bedeutet nicht, dass wir nach unserer Bekehrung immer wieder neu an der Rettung durch Jesus Christus zweifeln müssen. Nein, das meint Jesus hier nicht, sondern Jesus spricht von der täglichen Schuld, die wir uns immer wieder trotz unserer Nachfolge aufladen. Solange wir als Menschen noch in der Welt sind, auch als Christen, bleibt unser Glaubensleben ein Stückwerk. Und solange wir in dieser Welt leben, sind auch wir Christen mit Fehlern behaftet und machen uns schuldig. Unter uns, aneinander, immer wieder neu und auch gegenüber unserem Vater, der im Himmel ist. Und der geistlich reife Christ weiß darum und sucht deshalb immer wieder neu auch vor Gott die Vergebung seiner Schuld. Christsein und fehlendes Schuldbewusstsein passen nicht zusammen. Das schließt sich aus. Und gerade in der Frage der eigenen Fehlbarkeit zeigt sich geistlich gereifter Glaube durch Demut. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben, Vers 12. Liebe Hörer, als Christ in einer doch recht gottentfremdeten Welt, ja, ich möchte fast sagen, in einer christusfeindlichen Umgebung zu leben, das ist nicht gerade leicht. Jeder, der an Jesus ernsthaft glaubt und nachfolgen möchte, der wird so manches Mal hart auf die Probe gestellt. Und auch hier dürfen wir uns Gott mit unseren Ängsten im Glauben übermäßig belastet zu werden anbefehlen. Jesus formuliert dies in Vers 13 folgendermaßen, indem er sagt, und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Denn nicht jeder von uns ist der geistlichen Stärke nach ein Hiob oder ein Abraham oder so stark wie andere Glaubensväter. Und selbst Christus, unser Herr, hat vor seiner Verhaftung und der anschließenden Kreuzung im Gebet mit dem Vater gerungen und gesagt, Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Natürlich dürfen wir uns auch für unser Glaubensleben, für die Bewahrung unserer geistlichen Haltung Gott anbefehlen. All unsere Ängste, im Glauben zu versagen, laut zu werden, in der Nachfolge der Versuchung von Sünde zu erliegen, können wir Gott abgeben und ihn um Bewahrung bitten. Was sollen wir beten? Wir sollen Gott sagen, dass wir unseren Willen seinem unterordnen wollen. Wir dürfen Gott die Sorgen des täglichen Lebens abgeben und ihn um Gnade bitten. Wir dürfen Gott immer wieder um Vergebung unserer persönlichen Schuld bitten, die wir uns täglich miteinander im Umgang miteinander aufladen. Und wir dürfen Gott um Bewahrung unseres Glaubens bitten, dass er uns festigt im Herrn, dass wir auch Prüfungen überstehen. Jetzt kommen wir noch kurz zur Beantwortung unserer letzten Frage, die wir an den heutigen Predigttext stellen wollen. Die dritte Frage lautete ja, warum sollen wir beten? Also unsere zwischenmenschlichen Gespräche, die dienen ja zum großen Teil auch einfach, ich sag's mal so, der Informationsübermittlung. Also wenn meine Kinder um 16 Uhr von der Schule nach Hause kommen und ich möchte wissen, wie ihr Tag so war und was sie erlebt haben und möchte vor allem auch wissen, was sie morgen in die Schule mitbringen müssen, dann muss ich sie fragen, sonst weiß ich es einfach nicht. Ich bin auf ihre Aussagen angewiesen. Und was sie mir nicht erzählen, das kann ich auch nicht umsetzen helfen. Beim Gebet zu Gott ist das natürlich völlig anders. In unserem Bibeltext heißt es im Vers 8, seid nun nicht ihnen gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Ist das nicht interessant? Damit wird also klar, dass unser Gebet mit Gott nicht dazu dient, unseren himmlischen Vater über unser Leben und über unsere Bitten und Wünsche zu informieren, denn die kennt er schon längst, das weiß er schon. Warum aber ist ihm dennoch wichtig, dass wir mit ihm ins Gespräch kommen und dass wir zu ihm beten? Zum einen ist unser Beten ja Ausdruck unserer Beziehung zu Gott. Das Gebet ist unsere Verbindung zum himmlischen Vater und mit unserem Beten räumen wir Gott den Platz in unserem Leben ein und geben ihm die Aufmerksamkeit, die Gott wirklich gebührt. Doch der Textzusammenhang zeigt auch, dass Beten noch mehr ist. Denn mit dieser kleinen Gebetsschule Jesu hier soll uns ja nicht nur gezeigt werden, welche Formulierungen und welche möglichen Worte wir verwenden sollten, wenn wir Gott begegnen, sondern das, was wir beten, das stellt ja auch einen Anspruch an unser Glaubensleben. Und daher die Überschrift. Das christliche Gebet mehr als nur reden mit Gott. Aus unserem Gebet ergibt sich ein Anspruch an unser Glaubensleben. Es reicht also nicht zu sagen, im Gespräch mit Gott, dein Wille geschehe und dann gehe ich nach dem Amen raus und lebe mein Leben, wie es mir gefällt. Sondern, wenn ich es ernst meine, dann erhebt es den Anspruch, Gott auch ans Steuer zu lassen. Und ganz deutlich wird das an der Frage der Sündenvergebung, der täglichen Schuld, die koppelt Jesus hier oder die hat Gott an unsere Vergebungsbereitschaft unseren Menschen gegenüber gekoppelt. Wenn ich also möchte, dass Gott mir meine tägliche Schuld vergibt, dann bin ich dazu herausgefordert, auch meinen Schuldnern vergebungsbereit und barmherzig zu begegnen. Und damit wird das christliche Gebet eigentlich zu einer Art Spiegelung unseres Glaubenslebens. Und das ist Gott wirklich wichtig. Das Gebet möchte, oder durch unser Gebet sollen wir in unseren alltäglichen Handlungen im Glaubensleben positiv beeinflusst werden. Es gibt Gott also den Platz, der ihm gebührt in unserem Leben und es soll uns in unserem Glaubensleben positiv beflügeln und uns weiterbringen. Darum sollen wir beten und darum ist es Gott wichtig zu kommunizieren. Liebe Geschwister, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin kein guter Beter, aber dieser Text hat mir das neu aufs Herz geschrieben, mein Gebetsleben zu reformieren. Ich will es lernen, mich regelmäßig in der Stille mit Gott, dem Vater, auseinanderzusetzen. Denn ich habe es ja erfahren in den vergangenen Jahren, dass Beten mit Gott viel Segen bringt und viel Kraft für das Glaubensleben. Vielleicht konnte ich euch heute Morgen auch ein bisschen neu motivieren, dass ihr wieder neu eurem Glaubens, eurem Gebetsleben Gas geben wollt. Ich mache euch dazu Mut, denn Gott wird sich euch darin erweisen und ihr werdet durchs Gebet auch neue Kraft für euren Glauben empfangen. Das wünsche ich uns allen gemeinsam miteinander. Amen.